Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute reden wir über die Spritpreise. Bei mir zu Gast ist Dr. Christoph Kané. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Scholl. Ich freue mich immer, zu Ihnen zu kommen.
Ja, Herr Dr. Kané, durch den Krieg in der Straße von Hormuz, durch den Iran-Krieg, sind die Spritpreise hier in Deutschland massiv gestiegen. Und lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Also welche Szenarien gibt es denn, wohin sich das Ganze entwickeln kann? Also gehen wir Richtung, ich weiß nicht, es gab ja mal die Parole, 5 Mark soll der Liter Benzin kosten. Also gehen wir Richtung 5 Euro oder gehen wir nochmal in eine ganz andere Richtung?
Ja, die Parole, der Sprit muss 5 Mark kosten, die hatte natürlich eine Wunschvorstellung. Das war ja das Ziel, das man immer hat. Also dem Ziel ist man jetzt ja inzwischen näher gekommen, aber Spaß beiseite. Ja, wie sieht die Situation im Moment aus? Im Moment, da müssen wir jetzt natürlich auch sagen, welchen Tag wir heute haben. Das ist der 21.04. Und von daher können wir nur im Moment eine Prognose abgeben, so wie es sich heute darstellt. In der letzten Woche gab es ja vor allen Dingen an den Kapitalmärkten sehr viel Euphorie in dieser Thematik. Es gab die Hoffnung, dass jetzt die Straße von Hormuz geöffnet wird. Der S&P 500 hat neue Allzeithochs gemacht und in dieser Woche hat man dann schon wieder den Eindruck, die Euphorie war etwas verfrüht. Also die Straße von Hormuz ist noch lange nicht offen. Und wo man dort, wir können im Moment nicht abschätzen, was sich in den nächsten Tagen in der großen Politik tut. Wir können nur sagen, was wäre das Szenario, womit sich dann die Situation wieder entspannt. Das Szenario wäre, die Straße von Hormuz wird wieder freigegeben und dann muss man genau hinschauen. Also dann werden nicht nur Tanker rausfahren, sondern die Frage ist, werden auch Tanker reinfahren? Weil wenn Tanker reinfahren, dann bedeutet das, man ist dort guter Hoffnung, dass man 5 Tage später auch wieder rauskommt. Wenn wir also eine Normalisierung des Verkehrs sehen, dann können wir sagen, plus die Schifffahrtsrouten, meinetwegen noch 3 bis 4 Wochen, wird sich dann die Situation wieder normalisieren. Per heute ist das im Moment nicht abzusehen. Also müssen wir uns da weiterhin auf hohe Spritpreise einstellen. Und die haben natürlich auch verschiedene Ursachen, weil die haben auch etwas zu tun mit der Politik, die in Europa in den letzten 20 Jahren betrieben worden ist, die dafür auch maßgeblich ist.
Ja, gehen wir mal nochmal auf die Straße von Hormuz ein. Also das ist ja relativ weit weg von Deutschland, von Europa. Und soweit ich weiß, kommt ja unser Erdöl zum großen Teil aus der Nordsee, aus Norwegen, England. Warum ist denn das so wichtig, diese Straße von Hormuz für die Spritpreise in Deutschland? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Also es hat 2 Gründe. Also zum einen ist der Transit von Öl und vor allen Dingen von Ölprodukten, aber auch von flüssigem Erdgas hier sehr wichtig über die Straße von Hormuz. Etwa 20% des Ölbedarfs der Welt, sowohl Öl als auch Ölprodukte, kommen über die Straße von Hormuz. Und wenn die dann plötzlich wegfallen, ist das natürlich auch ein signifikanter Effekt. Sie fallen natürlich nicht in Gänze weg. Die Saudis haben dort eine Pipeline zum Roten Meer, die sie jetzt im Moment auch voll nutzen werden. Muss man natürlich hoffen, dass dann die Houthis nicht am anderen Ende des Roten Meeres da Tanker dann unter Beschuss setzen, aber das ist eine Möglichkeit, da kommt eine gewisse Entlastung. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten hat man auch noch die Möglichkeit, da gibt es einen Hafen Fujairah, der liegt vor der Straße von Hormuz, dass man auch darüber, also insofern, da fallen nicht ganz die 20% weg, aber selbst wenn nur 15% wegfallen, in einem globalen Markt hat das eine preisliche Konsequenz. Es steigen die entsprechenden Ölpreise an, das haben wir an der Börse gesehen. Der Brentpreis, der immer so bei 60 bis 70 Dollar vor der Krise lag, der liegt dann jetzt im Moment so tagesaktuell bei 95 oder 100 Dollar pro Barrel. Also ein Aufschlag von 50%. Das heißt, es ist also zum einen ein Preisaufschlag, den wir haben. Und da ist es relativ egal, wo das Öl dann herkommt, ob das aus Nigeria oder aus den USA kommt. Also auch das WTI aus den USA ist dann in gleichem Maße preislich erhöht. kommt aber noch was hinzu. Denn wir tanken ja an unseren Tankstellen nicht Rohöl, sondern wir tanken Diesel oder Benzin. So, und hier haben wir, das wird ja inzwischen auch in der öffentlichen Diskussion deutlicher, das sehr viel größere Problem. Denn wenn diese Straße von Hormuz noch längere Zeit geschlossen bleibt, und es reichen schon ein paar Wochen, dass sie geschlossen bleibt, dann werden wir in einen Mangel von Diesel und Kerosin hineinlaufen. Weil das hat dann etwas damit zu tun, dass uns die Raffineriekapazitäten auch in Europa fehlen. Das heißt, wir könnten zwar in Nigeria anrufen und sagen, schickt uns mehr Rohöl, aber dieses Rohöl muss auch dann in Raffinerieprodukte umgewandelt werden. Und hier war es schon vor der Krise so, dass Europa immer und immer mehr importabhängig geworden ist. Und das ist der Grund dafür, warum gerade Diesel so teuer geworden ist. Bei Diesel müssen wir inzwischen zu 30% importieren. Deswegen sieht man auch in den letzten Wochen an der Tankstelle, dass Diesel sogar teilweise teurer als Benzin geworden ist. Weil bei Diesel ist der absehbare Mangel oder das Mangelszenario deutlicher zu erkennen als bei Benzin. Bei Kerosin ist es dann genauso.
Ja, wenn wir jetzt auf die Raffineriekapazitäten schauen, also wir sind ja hier im Saarland und da gab es ja mal die Saarland-Raffinerie, die ist ja schon ein paar Jahrzehnte geschlossen. Aber wie sieht es denn da aus? Also wo kommt denn unser Benzin, unser Diesel her und was haben wir in den letzten Jahren versäumt? Also was haben wir da abgebaut an Kapazitäten?
Das waren mehrere Wellen gewesen, die dazu geführt haben, dass Raffineriekapazitäten in Europa abgebaut wurden. Die erste Welle, ja, die reicht schon fast zurück in die Zeit, wo ich Jugendlicher war, als nämlich das Dieselauto in Mode kam. Als ich noch Kind war in den 70er, 80er Jahren, sind viele Benziner rumgelaufen. Und alle unsere Raffinerien waren damals sehr stark auf Benzin ausgelegt gewesen. So, dann kam das Thema Diesel. Diesel ist allgemein angesehen worden als weniger umweltschädlich als Benzin, weniger stark CO2-belastend. Und dann kam eine erste Welle vor der heutigen Klimawelle, mehr Diesel. Und das war an sich schon ein Problem gewesen, weil ein Raffinerieprozess, das ist ja nicht einfach wie eine Fabrik, wo sie sagen, okay, Produkt A wird jetzt im Moment weniger nachgefragt, also produzieren wir mehr Produkt B. Nein, wenn Sie Rohöl in eine Destillieranlage hineingeben, dann entstehen daraus die entsprechenden Ölprodukte in definierten Verhältnissen. Die haben ihre Bandbreiten, je nachdem, welche Technologie man einsetzt. Aber man kann nicht sehr grundsätzlich hingehen und sagen, ach, jetzt halbieren wir mal Benzin und dafür verdoppeln wir mal Diesel. Das ging nicht. Auf die Art und Weise hat sich dann so ein Wandel vollzogen. So Anfang des Jahrhunderts begann Deutschland oder auch generell, jetzt muss man immer sagen, Europa mehr und mehr einerseits zum Benzinexporteur und zum Dieselimporteur zu werden. Weil man aus dieser vermehrten, auch gesetzlich angereizten, gibt ja auch den Dieselnachlass in der Energiesteuer, aus dieser gesetzlich angereizten Förderung des Diesels dazu geführt hat, dass man dann halt den Benzin, den man hatte, exportiert hat und auf der anderen Seite Diesel immer mehr importiert hat. Die Entwicklung hat sich dann weiter verschärft, als dann die Klimadiskussion, sagen wir mal, ab dem letzten Jahrzehnt, so ab 2010, immer mehr Fahrt aufgenommen hat und als auch klar wurde oder immer mehr diskutiert wurde, das sogenannte Brennverbrennerverbot. Weil das ist für Raffinerien schon ein deutliches Problem. Wenn Sie eine neue Raffinerie bauen, dann sind Sie darauf angewiesen, dass sich diese Kapitalinvestitionen dann rechnen, und das ist häufig erst nach 20, 30 Jahren der Fall. Wenn Sie jetzt wissen, in dem Kontinent, in dem ich diese Raffinerie bauen will, soll allerdings Diesel und Benzin beide gleichermaßen ab 2035 nicht mehr in neue Wagen eingesetzt werden, dann weiß ich genau, dann habe ich hier ein Problem, und dann spricht erst einmal nichts mehr dafür, diesen Standort zu wählen. Hinzu kam, dass natürlich auch Raffinerien von dem Thema, Emissionshandel betroffen ja. wurden und dass auch sie Verschmutzungsrechte kaufen mussten, ein Thema, das sie halt in anderen Staaten der Welt nicht haben. Und beide Effekte haben dazu geführt, dass neue Raffineriekapazitäten dann in Indien und blöderweise auch am Persischen Golf entstanden sind. Mhm. Und bis zu dem heutigen Zustand, dass wir 30% des Diesels importieren. Eine ähnliche Situation haben wir beim Gas, Flüssiggas. Wir erinnern uns an Herrn Habecks Aufwartungen in Katar. Katar ist der Exporteur. Im Moment haben sie ein kleines Problem, weil ihre wichtigste Anlage mal außer Betrieb ist vor einer recht langen Zeit. Aber vor dem Krieg war Katar ein wichtiger Exporteur gewesen. Und wir hier in Deutschland leisten uns ja auch den Luxus, dass wir sagen, wir erschließen die Erdgasvorkommen nicht mehr, aus Klimaschutz oder welch anderen Gründen nicht mehr, sondern wir importieren Flüssiggas und steigen irgendwann komplett aus fossilen Rohstoffen aus. Aus dieser Denke heraus sind wir im Flüssiggas abhängig von Katar, von den USA, aber die Katar-Mengen fehlen jetzt natürlich auch. Und wir sind im Ölsektor besonders stark abhängig von Diesel und Kerosin. Die fehlen uns, die haben wir zu 30% importiert. Und das ist mit ein Grund dafür, warum die Dieselpreise besonders stark angezogen sind, während die Benzinpreise nicht im gleichen Maße angezogen sind. Benzin haben wir noch genug, aber Diesel und Kerosin ist ein Problem. Und dieses Problem ist auch eine Folge der Klimapolitik der letzten 20 Jahre. Das muss man so deutlich sagen.
Ja, gehen wir gleich drauf ein. Jetzt könnte man ja sagen, okay, also Verbrennerverbot ist ja gar nicht so verkehrt in der aktuellen Situation, weil wenn ich Elektroautos habe, die brauchen jetzt keinen Diesel, die brauchen kein Benzin, sondern die laufen mit Strom, der kommt von der Sonne, vom Wind und dann ist alles gut. Ist das so?
Tja, da sind wir jetzt an zwei verschiedenen Sektoren unterwegs, nämlich zum einen im Stromsektor und zum anderen jetzt im Markt für Ölprodukte. Also der eine Punkt ist, wenn ich Diesel und Benzin irgendwann tatsächlich nicht mehr brauchen sollte und dieses irgendwann liegt in sehr, sehr naher Zeit, dann kommen meine Raffinerien in Probleme rein. Wir haben über die gekoppelte Produktprozess gesprochen, dass wir hier nicht beliebig ein Produkt ein- und ausschalten können. Es bedeutet aber auch, entweder kann dann eine Raffinerie weiterhin exportieren, Benzin und dann auch Diesel, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Oder wir kommen in die Situation, dass es für die Raffinerie uninteressant wird, weil das sind kapitalintensive Anlagen, die brauchen eine Auslastung von mindestens 80%. Und wenn ein Großteil der Produkte, die sie herstellen, und der Mineralölmarkt, der Treibstoffmarkt, war halt das Wichtigste, der wichtigste Markt, den die Raffinerien hier hatten, wenn der plötzlich wegfällt und ich kann plötzlich diese Mengen nicht mehr herstellen, ich finde dafür nicht mehr die Abnehmer, dann habe ich als Raffinerie ein gewisses Problem. Es kommt aber noch was Zweites hinzu. Weil wenn dann eine Raffinerie hier sagt, okay, dann schließen wir diese, machen eine notwendige Modernisierung, machen wir nicht mehr, sie wird 2038 zum Beispiel geschlossen, dann fehlen mir auch die anderen Produkte, die Raffinerien die Grundlagen sind. Da denken wir über Naphtha, also den Grundstoff für die chemische und hier kommt's, für die pharmazeutische Industrie. Diese werden dann natürlich auch nicht mehr hergestellt. Da muss ich also auch diese Grundstoffe dann beziehen aus dem Ausland, sehr viel stärker aus dem Ausland, eben wieder von den Raffinerien im Persischen Golf oder von den Raffinerien in Indien, die dort gebaut worden sind. Oder ich beziehe dann die fertigen Produkte komplett nach dem Motto Farben, Lacke, aber auch Medikamente. Das heißt, wir greifen hier in eine volkswirtschaftliche Wertschöpfungskette hinein, wo das Wegfallen von Benzin und Diesel, immer unter der Voraussetzung, dass es so kommt und auch vom Markt so angenommen wird, und dass das Wegfallen der dieser wichtigen Komponente auch dann dazu führt, dass uns dann auch die Grundstoff, die Grundlage für die chemische und pharmazeutische Industrie dann fehlen wird. Mhm. Und über diese Konsequenzen, ich meine, die Abhängigkeit Europas in der Arzneimittelversorgung ist ja ein ganz anderes Thema. Diese Abhängigkeit wird durch diese Richtung tendenziell verstärkt, weil mit Strom kann ich vielleicht ein Elektroauto erzeugen. Aber wenn ich die Frage stelle, wie ich in Zukunft Aspirin herstellen möchte, dann brauche ich Grundlagen, die auf Kohlenstoff basieren. Da kann ich nicht einfach sagen, okay, die Raffinerie ist nicht mehr da, ob beziehen wir es einfach aus dem Persischen Golf. Das birgt dann Probleme mit sich. Also hier geht es auch um so ein Thema wie Resilienz. Raffinerien, eine gewisse Grundversorgung der Stoffe, die wir auch brauchen, die lebenswichtig sind, die werden gerade bereitgestellt durch Raffinerien. Und diese Diskussion ist in den letzten 20 Jahren in Deutschland überhaupt nicht geführt worden. Und ich vermisse auch, dass sie im Moment geführt wird. Die Thematik geht eher in die andere Richtung. Ein gewisser Teil des politischen Spektrums versucht, die Diskussion dahin zu ziehen, wir müssen jetzt mehr erneuerbare Stromerzeugung machen. Ja, das nützt uns in diesem Thema nichts. Wir müssen erstmal verstehen, dass durch die sogenannte Klimapolitik erst die Abhängigkeit vom Persischen Golf so viel stärker geworden ist.
Ja, also ganz, ganz schwierig und solche Spritpreise, das führt ja im Autofahrerland Deutschland auch zwangsläufig zu politischen Diskussionen und die Frau Brandner von den Grünen, die hat jetzt gesagt, okay, es gibt da Mineralölkonzerne, die sich da massiv bereichern durch Übergewinne und wir müssen eine Übergewinnsteuer oder andere Instrumente einführen, um diese Übergewinne, wo die Autofahrerinnen und Autofahrer abgezockt werden, nochmal einkassiert werden. Hat sie da recht oder hat sie vielleicht einen Fehler in ihrer Berechnung drin?
Also Sie beziehen sich da auf einen Post, den Frau Brandner da auf X dort entsprechend veröffentlicht hat.
Genau.
Und über den man dann so als Experte nur mit dem Kopf schütteln kann. Weil der grundsätzliche Fehler ist in solchen Fällen immer wieder, dass man glaubt, man nimmt sich so die Rohölnotierungen, rechnet noch die Energiesteuer und noch die Mehrwertsteuer obendrauf und der Rest ist dann der Rohgewinn, den mein Mineralölkonzern macht. In diesem Post hatte sie dann dargelegt, ach, diese Differenz, dieser Rohgewinn ist ja erheblich gestiegen. Da in dieser Grafik stand dann etwas drin, sah man da zu Säulen von 80 Cent pro Liter, wo jeder Branchenkenner nur mit dem Kopf schütteln kann. Wie kommt sie denn nur darauf? Es sind da mehrere Fehler drin. Zum einen ist der Rohölpreis mit dem Dieselpreis nicht zu vergleichen. Aus dem Grund, den ich eben genannt habe. Rohöl können Sie noch aus anderen Standorten der Welt beziehen. Bei Diesel ist das schon relativ schwieriger. Es kommt noch was mit hinzu, die Rohölnotierung, die man so üblicherweise im Ticker von NTV sieht, das sind keine täglichen Marktpreise, keine sogenannten Spotpreise, sondern das sind Future-Preise, die sich auf den nächsten Monat beziehen. Das heißt, die spiegeln die Erwartungen des Marktes weiter, wie viel Öl im nächsten Monat kosten wird. Wenn ich die Spotpreise betrachte, dann hat man hier erhebliche Schwankungen. Und das ist gerade das Thema, weshalb die Preise an den Tankstellen so stark gestiegen sind, weil nämlich auch die Spotpreise für diese so stark gestiegen sind. Da gibt es eine Referenz hier für uns hier in Deutschland. Das ist der sogenannte ARA-Markt. Das steht für Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam. Dort wird ein Spotpreis festgelegt aus Angebot und Nachfrage und der ist gerade für Diesel durch den Konflikt am Persischen Golf ganz erheblich gestiegen. Also da hat man sehr starke Preisaufschläge gesehen, die man in dem Maße für Brent, Rohöl nicht gesehen hat. Mhm. Da reden wir also durchaus über Unterschiede von 20, 30 Cent pro Liter, die das ausmachen. Und dann werden, wenn ich das nicht berücksichtige, werden solche Rechnungen obsolet. Macht auch eigentlich niemand, aber in der politischen, ja, polemischen Diskurs werden dort manchmal seltsame Argumentationen angeführt. Der zweite Punkt, über den ich mich immer wundere, ist, der Mineralölpreis ist ja auch politisch verteuert worden. Ja. Wir kennen die Energiesteuer, ja, die gibt es natürlich auch schon länger. Aber wir haben das Thema der CO2-Steuer, die zukünftig in den Emissionszertifikatehandel ETS 2 überführt wird, der jetzt im Moment vor dieser Einführung des ETS 2 in Deutschland über das Brennstoffemissionshandelsgesetz dort geregelt wird, der bedeutet, die Mineralölkonzerne liefern oder bezahlen einen bestimmten Betrag pro Liter in dem Moment, wo der Kraftstoff in Verkehr gebracht wird. Das heißt, de facto bezahlt es nicht der Verbraucher, aber oder de jure bezahlt es nicht der Verbraucher, aber de facto bezahlt er es natürlich an der Tankstelle drauf. Und dieser CO2-Preis, der macht etwa so 15 bis 17 Cent pro Liter aus. Und dieser ist auch in diesem Jahr wieder gestiegen. Also bis Ende 2025 betrug er 55 Euro und jetzt wird er in einer Handelsspanne von 55 bis 65 Euro gehandelt. Das heißt, wir haben hier auch eine Steigerung wieder gehabt von bis zu 20%. Der zweite Punkt, der ist noch viel weniger bekannt, ist das sogenannte Treibhausgasquoten, die die Mineralölkonzerne erfüllen müssen. Das heißt, oder man merkt das dann, wenn man zur Tankstelle fährt, sieht man neben E5 und auch E10. Und Mineralölkonzerne müssen eine jährlich steigende Menge an Treibhausgasen einsparen. Das tun sie, indem sie entweder Biosprit-Anteile dem Kraftstoff beifügen oder indem sie Zertifikate kaufen. Das ist ein ähnliches Prinzip, wie wir es in unserem letzten Podcast zum Heizungsgesetz haben. Das heißt, sie kaufen dann von einem Gülleproduzenten oder einem Bioabfallproduzenten kaufen sie dann das Zertifikat über diese Menge auf und lassen sich dieses dann als Mineralölkonzern dann entsprechend anrechnen. Also die beiden Mengen entweder physisch beimischen oder bilanziell über Zertifikate abbilden. Um es grob zu rechnen, das hängt dann natürlich sehr stark von der Marktlage ab, auch vielleicht auch von der vom Marktgeschick des Mineralölkonzerns, weil es bestimmt ja direkt seine Marge. Aber auch das macht ungefähr 12 bis im Extremfall 20 Cent pro Liter aus. Das heißt, wir haben hier 35 Cent pro Liter, die oder bis zu 35 Cent, die ausschließlich aus diesen beiden Komponenten kommen. Und die werden in der politischen Diskussion viel zu wenig berücksichtigt. In der besagten Grafik kann ich diese letzten Endes nur im Rohgewinn der Mineralölkonzerne finden. Und das ist natürlich Unsinn. Wenn ich also beide Dinge betrachte, wenn ich also nicht bei NTV auf den Ticker schaue, wie wird im Moment Brennölpreis gepreist, sondern wenn ich wirklich auf die Dieselpreise im Spotmarkt schaue und alle steuerlichen Abgaben und Klimaabgaben mit einbeziehe, dann liegt diese Marge irgendwo zwischen 12 und 25 Cent pro Liter. Hm. Das ist das, was die gesamte Kette an Rohgewinn hat. Und Rohgewinn heißt, davon geht die ganze Logistik, Lagerhaltung, Transport zur Tankstelle, Personal, Pacht und was auch immer, müssen von diesen 12 bis 25 Cent dann bezahlt werden. So. Und das ist etwas, was hier in dieser Diskussion viel zu wenig berücksichtigt wird. Und es gibt bislang keinen Hinweis darauf, dass diese Marge in irgendeiner Form durch diese Stresssituation am Golf dort angestiegen ist. Wenn, dann muss man dies sehr genau betrachten. Das ist dann Aufgabe vom Bundeskartellamt. Da müssen Sie sich das sehr genau anschauen. Generell gilt natürlich, wenn der Inputpreis sehr viel stärker volatil wird, und die Situation haben wir jetzt ja im Moment durch diese Knappheitssituation, habe ich halt entsprechende Schwankungen. Schwankungen habe ich dann auch in allen Bereichen der Marge. Aber die Diskussion über die Übergewinne, die wird hier doch sehr, sehr populistisch geführt. Und sie soll etwas, und das ist jetzt eine politische Wertung von mir, vielleicht auch etwas drüber hinwegtäuschen, dass die eigentlichen Gründe für hohe Spritpreise hier auch politisch induziert sind. Zum einen durch CO2-Steuer- und Treibhausgasquoten und zum anderen durch das Sterben der Raffinerien, welches politische Hintergründe hat. Das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass ich sage, dass dies nicht so sein darf, aber es wäre schon schön, wenn hier in der politischen Diskussion eine gewisse Ehrlichkeit herrschen würde. Nämlich die Ehrlichkeit, jawohl, es gibt Faktoren, die nun genau zu diesen hohen Preisen führen. Die Ehrlichkeit gebietet zu sagen, das wollten wir auch so, beziehungsweise die Maßnahmen, die wir getroffen haben, die haben dazu geführt. Und dass sich dies dann in solchen Stresssituationen des Marktes dann so abspielt und abbildet, ist dann eine ganz logische Folge. Die kann eigentlich niemanden überraschen. Wer dann hingeht und dann populistisch, das ist dann meine Wertung, dann also populistisch hier, dann den Zeigefinger hebt, es sind die Anbieter, und solche Populismus erleben wir auch nicht nur von den Grünen, das muss man auch ganz klar sagen, der bewegt sich zumindest mal außerhalb der Tatsachen.
Ja. Ja, jetzt ist das natürlich eine schlimme Situation für uns als Volkswirtschaft, auch für ganz viele andere Länder, dieser Konflikt. Wir haben es noch gar nicht politisch bewertet, aber wir können ja auch Lehren für unser Land daraus ziehen. Also, welche Lehren würden Sie denn für Deutschland ziehen aus diesem aktuellen Konflikt am Persischen Golf?
Die Lehre wäre ganz klar, nämlich der Konflikt zeigt uns, wir haben uns verstärkt in Abhängigkeit von außen gebracht. Das war politisch so gewollt, das sehen wir ja auch im Strommarkt, dass wir immer mehr von Importen abhängig geworden sind. Das birgt einfach Risiken. Und Risiken manifestieren sich genau dann, wenn es zu globalen Krisen kommt. Das gilt sowohl für den Strommarkt als auch für den Ölmarkt, als auch für den Gasmarkt. An allen, denn wir haben schon einen Podcast gemacht, wo wir auch über das Thema, das jetzt in den Hintergrund geraten ist, nämlich die Gasversorgung. Damals war im Februar das Thema in Mode gewesen, dass die Gasspeicher leer laufen. Und man konnte sich jetzt die Frage stellen, wenn es jetzt im Februar, März sehr kalt geblieben wäre, hätten wir dann eine Mangellage gebracht. Unsere Prognose war gewesen, es kommt keine Mangellage, aber wir haben ein preisliches Problem. Und dieses preisliche Problem realisiert sich hier, aber nicht wegen kaltem Wetter, sondern wegen einer globalen Krisenlage, die zumindest mal die Bundesregierung nicht so einfach beeinflussen kann. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, dass wir auch im Sommer mit dem üblichen Marktmechanismus unsere Gasspeicher nicht gefüllt bekommen. Das heißt, dort wird dann der Staat entsprechend für eine Befüllung der Gasspeicher sorgen müssen. Und das wird dann halt Geld kosten, das wird dann halt so sein. Im Ölmarkt werden wir eine ähnliche Diskussion führen müssen, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, nämlich wir brauchen auch wieder genügend Raffineriekapazität in ganz Europa. Es ist kein rein deutsches Problem. Und das ist eigentlich dieses Thema der Resilienz, das man hier vernachlässigt hat, das man sträflich vernachlässigt hat. Und es ist ja interessant zu beobachten, dass die USA das Thema in dem Maße nicht hat, weil Präsident Trump ist vielleicht ein sehr hartes Beispiel für jemanden, dem zum Beispiel eine Klimadiskussion nicht weiter interessiert. Aber es gab auch unter demokratischen Präsidenten einen gewissen Grundkonsens, dass Öl- und Gasförderung eine gewisse Unabhängigkeit auch von Arabien durch eigenes Schiefergas, durch eigene Öl- und Gasförderungen in den USA einen hohen Stellenwert hat. Und das zahlt sich im Moment für die USA aus. In Europa hat man es anders gemacht. In Großbritannien hat man die Erdölförderung in der Nordsee im Zuge der Klimadiskussion immer kritischer betrachtet. Mhm. Hier in Deutschland hätten wir eigentlich nach dem Ukraine-Überfall längst beginnen müssen, eigene Vorkommen zu erschließen. Die sind ja dann auch nicht gerade in einer Woche am Markt, sondern wenn man hier begonnen hätte, in Niedersachsen dann die entsprechenden Vorkommen zu erschließen, und da kommt dann das böse Wort Fracking ins Spiel, welches allerdings aus Umweltgesichtspunkten gerade hier in Deutschland mit entsprechender moderner Technologie eigentlich unbedenklich ist, dann hätten wir eine stärkere Resilienz, und zwar jetzt europäisch gedacht, durch Nordseeförderung, durch mehr Gasförderung in Deutschland und auf der anderen Seite durch mehr Raffineriekapazität. Und diese Diskussion, die muss man anstoßen, weil die steht diametral der Klimadiskussion entgegen. Aber das Thema des Konflikts jetzt am Persischen Golf, das zeigt uns ganz deutlich, dass es hierfür kein Substitut gibt. Ich kann den Straßenverkehr teilweise durch Elektroautos ersetzen. Mhm. Das geht. Im Idealfall macht das der Markt und nicht der Gesetzgeber. Aber ich muss auch an alle anderen Produkte der volkswirtschaftlichen Wertschöpfungskette denken. Und die nehmen auch letzten Endes in Gas und Erdöl auch ihren Ursprung. Die Krise kann auf diese Art und Weise auch etwas sein, was uns zum Nachdenken anregt, ob wir dort in den letzten 20 Jahren wirklich auf dem richtigen Dampfer unterwegs waren. Ich finde allerdings diesen Gedanken im Moment in der politischen Diskussion ein wenig unterrepräsentiert.
Ja, wir werden es weiter beobachten. Vielen Dank für das Gespräch und es gibt sicherlich eine Fortsetzung.
Mit Sicherheit, bei dem Thema garantiert.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.